ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Jürgen von der Lippe. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Sextett.
Ja. Mann, Jürgen von der Lippe und ich krieg den Titel des neuen Buchs nicht richtig raus über die Lippen. Geht ja gut los. Und alle werden es hören können, auf immer und ewig, in der ARD Audiothek.
Sextett.
Das ist der Grund, warum ich es ausgewählt habe, weil ich zu gerne höre, wie die Leute das beim ersten bis achten Mal nicht bewältigen.
Ich habe es geübt, ich habe gedacht, ich krieg's gut hin, aber falsch.
Man darf auch gar nicht fragen, natürlich darf man das fragen, aber wie die Geschichten entstehen, woher der Einfall kommt, wenn es nicht, sagen wir, eine Fernsehmeldung, Zeitungsmeldung oder ein Buchzitat ist, die ich ja auch sammle. Und immer wenn ich sage, so, jetzt kannst du mal 3-4 Stunden in Ruhe schreiben, dann gehe ich diese Stapel durch und warte, bis mich irgendetwas trifft, wo ich sage, so, die drei Sachen, die geben schon mal eine schöne Verknüpfung und jetzt gucken wir mal, wohin sich der Text entwickelt. So, bloß nicht den Anfang fest, das Ende festlegen und alles.
Darf ich Sie kurz unterbrechen?
Ja.
Ich müsste jetzt erstmal offiziell guten Tag sagen.
Wieso? Also, ja. Ich wollte gerade sagen, Sie sind so wunderbar im Gespräch.
Genau.
Ich wollte gar nicht unterbrechen. Ich wollte kurz noch sagen, von meiner Seite, Sie klingen sehr gut. Und wenn es ein bisschen raschelt, das lasse ich durchgehen. Wenn ganz tolle Störgeräusche sind, dann...
Ich sag dann vorher, jetzt raschelst.
Und jetzt geht's mal wirklich los mit ordentlich guten Tag.
Man soll mit Superlativen sparsam sein, aber für den Mann heute muss man in diese Kiste greifen mit den ganz großen Worten. Zumal er ein Großmeister des Wortes ist, eine Fernsehlegende, der alle wichtigen Preise mehrfach bekommen hat, der seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne aberwitzig viele Millionen Menschen schon zum Lachen bringt. Außerdem soll er mehr Alben produziert haben als die Beatles, das konnte ich jetzt nicht verifizieren. Er kann Musik, er kann Philosophie, genauso wie den deftigen Witz. Er kann Stimmen imitieren, kann er auch, und er kann kochen. Ich höre jetzt auf, auch wenn ich noch lange weitermachen könnte, aber der Mann soll ja zu Wort kommen, den ein Freund mal Komiker, Klugscheißer und Koch genannt hat. Das fand ich richtig schön. Herzlich willkommen, Jürgen von der Lippe.
Ja, danke schön für diese liebevolle Ankündigung.
Ich meine, ich hätte es kurz gemacht, aber es war jetzt doch länger. Aber man müsste ja eigentlich noch viel mehr machen. Ich habe jetzt gar nicht so in diesem traditionellen Sinne angefangen, wo man eigentlich sagen müsste, dass Sie Fernsehgeschichte geschrieben haben. Das habe ich jetzt weggelassen. Stört Sie das?
Nein, das ist ja auch Vergangenheit, weil in unserer Altersklasse kommt man ja nicht mehr in Betracht und es läge auch nicht in meinem Interesse, weil ich die Art, in der heutzutage beim Fernsehen Sendungen entstehen, nämlich mit Hilfe großer Gesprächsrunden, die ungemein effektiv sind.
Auch jeder das, eine bestimmte Zeit hat. Und
nee, vor allen Dingen, es ist ja, je mehr Leute an, man weiß es aus der Psychologie, dass Brainstorming nichts bringt, weil keiner fühlt sich verantwortlich. Hm. Und bei der Personallage, wo wir gefühlte 50 Frühstücksdirektoren haben beim Rundfunk, die alle ihren Senf dazugeben, hat eigentlich auch keiner mehr Lust, irgendwas vorzuschlagen, weil er weiß, irgendein Idiot schmettert es sowieso ab. Mhm. Nee, das sollen die mal machen. Ich bin überglücklich, dass mein YouTube-Kanal, auf dem ich machen kann, was ich will, und wir haben jetzt mittlerweile 450 Videos an Content, wie die jungen Leute sagen.
Also ich habe vorhin geguckt, es sind mehr als 450, fast 500, 490.
Es kommt ja dauernd was dazu, aber ja nun gerade die zwei läuft, die vierte Staffel Leselust zum zweiten Mal mit Thorsten Sträter, was sich sehr, sehr, sehr rasant
entwickelt. 354.000, mehr als 354.000 Abonnenten habe ich vorhin nochmal nachgeguckt.
Ja.
Das ist richtig. Richtig ein dickes Ding. Lippes Leselust.
Und natürlich ist die Reichweite größer, als sie im dritten Programm war. Ja. Und im dritten Programm musste ich, war kein Geld zur Verfügung für diese Geschichte. Das heißt, wir mussten zwei Aufzeichnungen am Tag machen. bei einer so arbeitsintensiven und vorbereitungsbedürftigen Veranstaltung. Ich hatte eine halbe Stunde Zeit, um mit dem zweiten Gast abzusprechen oder dem zu erklären, was wir da machen. Also die Bücher hatte ich ja vorbereitet mit angestrichen und allem. Das war aber, man würde ja im Idealfall, würde man ja, sagen wir mal, am Abend vorher schön essen gehen und sagen so, das und das, was kannst du dir vorstellen, was hast du am liebsten und so weiter. Das ist, fiel ja alles flach. Und hier haben wir nicht einmal 30 Minuten, sondern wir haben zwei Abende gemacht. Am ersten Abend waren wir bis 23:30 auf der Bühne.
Dann machen Sie einfach so lang wie gut.
Ja, ich habe natürlich, das ist wie, ich kann irgendwie nicht Hause, ich habe immer Angst, es ist zu wenig. Das ist beim Kochen dasselbe. Wenn ich vier Personen koche, ist für 12 Leute Essen da.
Oder schön, ich reicht kann, für die nächste Woche auch
ich
noch.
Ich kann viermal, muss dann viermal dasselbe essen. So ist es mit den Büchern. Auch Angst, es reicht nicht. Also man kommt mit maximal 12 Büchern prima hin für 2 Halbseiten, wenn aus jedem Buch 2 bis 3 Texte gelesen werden, plus dem, was, wenn man Thorsten Sträter an seiner Seite hat, dann ist nochmal das Doppelte an freier Rede.
Ja. Ja, Thorsten Sträter und Jürgen von der Lippe.
Aber Thorsten ist so ein Meister der Abschweifung und das ist natürlich die Show. Also das ist ein Geschenk.
Ja. Bin ein großer Fan, bekenne ich hier. Compliance, das ist der Compliance-Hinweis. Ich bin ein Fan von, ich habe es schon im Fernsehen geliebt, die Sendung mit Ina Müller oder Katrin Bauerfeind.
Gut, Ina Müller war natürlich auf einer Stufe mit Harry und Sally. Klar.
Aber Katrin Bauerfeind war ganz anders, aber trotzdem sehr schön.
Ja.
Aber ja. Ich weiß nicht, was Ihre Lieblingssendung
war. Barbara Schöneberger war einer der wenigen Gäste, die ein Buch mitgebracht haben, und zwar ein außergewöhnlich tolles, David Foster Wallace. Schrecklich amüsant, aber beim nächsten Mal ohne mich. Das war eine Auftragsarbeit, ich glaube, für den Esquire. Da hat er eine Kreuzfahrt auf dem Schiff mitgemacht und hat darüber berichtet. Und Foster Wallace hat, ähnlich wie Peter Sloterdijk, die schöne Angewohnheit, Fremdwörter zu kreieren, die es eigentlich nicht gibt.
Wie Sie auch.
Das macht, ich habe...
Apostokese oder irgendwie sowas.
Apostokese habe ich nicht erfunden, das gibt es. Apostokese ist die Verwendung schwieriger Wörter, wo man normalerweise ein einfaches Wort erwarten würde.
Aber ich habe keinen sinnvollen Nachweis gefunden, dass es nicht eine Erfindung von Jürgen von der Lippe sei.
Ich hab's irgendwo hergehabt, hab's gegoogelt, es gibt's. Aber Foster Wallace hat das Wort Boviskopophobie erfunden.
Und Sie können das auch noch,
Bovis, das Rind, Kopophobie, klar. Ja. Also die Angst für ein Herdentier gehalten zu werden. Ist korrekt gebildet, aber sie finden das Wort nicht. Und als einen Föhn in der kleinen engen Kabine hat er Overperformer genannt, weil er ihn an die Wand gepresst hat mit seiner Kraft. Also sowas liebe ich.
Und Sie erinnern sich auch noch so detailgenau an so eine Geschichte, die lange her ist. Ist das, was Sie jetzt erleben mit dem YouTube-Kanal, mit diesem Riesenerfolg, wo Sie am Ende nichts anderes machen, als genau, wir lesen aus Büchern vor zu zweit.
Ja, ja.
Ist das so ein bisschen, ich zeige dir jetzt mal, ist ein feiner Triumph. Ich wollte jetzt beinahe Stinkefinger sagen, wir zeigen denen mal den Stinkefinger.
Es ist, natürlich ist es ein feiner Triumph und ich weiß aber nicht, ob die Leute, die das damals beendet haben, die sind ja alle weg vom Fenster, ob das auch irgendwen interessiert. Ich habe nur immer nie verstanden, dass man, das hieß ja immer, die deutsche Jugend, die Kinder lesen nicht mehr, können auch gar nicht mehr lesen. Und dann habe ich mir gedacht, eine Sendung, die das Lesen schmackhaft macht, weil es auch erstmal Spaß macht, aber deswegen ist es ja trotzdem gut geschriebene Literatur. Also es kann eigentlich kein Argument dagegen geben. Mhm. Und es ist der öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag, der ja auch. Mhm. Und es ist noch der Unterhaltungsauftrag, der ja über 50% liegt. Und dann hat man es, und es war ja so, dass die Buchhändler sagten, nach unserer Sendung wird mehr verkauft als nach anderen Literatursendungen. Mhm. Also das waren ja eigentlich alles gute Argumente. Es ist vorbei, sie haben es verkackt und jetzt läuft es wunderbar. Und also besser konnte es nicht kommen.
Ein feiner Triumph. Aber Lippes Leselust, ein Freund der Alliteration.
Man muss halt natürlich auch wirklich wissen, dass da sehr, sehr viel Arbeit drin steckt. Denn um auf 12 brauchbare Bücher mit 2, 3 guten Stellen, die wirklich abgehen, die Brüller holen, wie wir sagen, da muss man 50, 60, 70 Bücher erstmal finden, lesen und dann aussuchen.
Also und dann das, die Stellen markieren. Und dann das wäre für mich schon das Schwierigste, mich zu entscheiden. Ja, was ist das jetzt?
Da kommt meine Comedy-Erfahrung ins Spiel. Mhm. Das kann man normalerweise nicht. Ich liege auch nach 53 Bühnenjahren nicht immer richtig, aber zu 70%.
Sie sind ja auch ein Profi, das merkt man auch Ihrem neuen Buch mit dem schwierigen Titel. Können Sie ihn bitte nochmal sagen?
Sextett.
Ja. So rum. Die X'e sind ja schon immer ein bisschen anders ausgesprochen.
Ja.
Ja. Ja, es geht um dieses Sextett, was da auch unter anderem auftritt. Das sind lauter kleine Geschichten. Was macht denn die kleine Geschichte für Sie? Sie haben 16 Bücher geschrieben davon, wenn ich richtig liege, ist nur ein Roman, die anderen?
Ja, das ist, ich habe im Grunde immer geschrieben, eigentlich für die Bühne. Also Glossen, das, was ich ein bisschen altmodisch, was ich das Wort liebe, Glossen genannt habe, das sind eigentlich Stand-up-Monologe. Mhm. Also witzige Texte über irgendein Thema. Und Geschichten ist die Fiktion auf kleinem Raum über 2, 3, 4 Seiten. Mhm. Und ich habe mir den Roman mal gegönnt, weil ich wissen wollte, wie sich das anfühlt. Mhm. So eine Geschichte. Hat auch Riesenspaß gemacht, muss ich sagen.
Nudel im Wind hieß der Roman. Mhm. War so gut, aber Sie wollen jetzt nicht nachlegen.
Nee, weil das ist fürs Vorlesen. Also für die Bühne ist ein Roman. Ich habe eine Hälfte über einen Roman gemacht und habe die zweite Hälfte war dann ein Best of bisher Alliteration.
Best of bisher.
Und weil dann es ist einfach schwierig. Ich bin ja jetzt kein Autor. Zu dem die Leute wegen des Themas kommen oder wegen der gigantischen Bühnenshow wie bei Schätzing oder Fitzek macht ja auch die tollsten Sachen. Bei mir ist die Erwartungshaltung einfach, dass eine hohe Gagdichte da ist. Mhm. Und wenn ich das nicht erfüllen kann, dann schmerzt mich das. Und wie gesagt, ich wollte es mal ausprobieren und dann ist auch gut. Hat ja gut funktioniert. Und aber so bei so einem Buch mit 75 Geschichten, von denen an die 30 wirklich gut vorlesetauglich sind, sehe ich meine Bestimmung eher.
Das ist eine schöne Kombination. Wie ist das mit den Büchern überhaupt passiert? Sie sind ja eher als Musiker gestartet, jedenfalls im Unterhaltungsgeschäft studiert. Eigentlich wollten Sie mal Lehrer werden.
Also ganz ursprünglich wollte ich Journalist werden.
Ach.
Und es gab ja diese Studiengänge damals noch nicht. Mhm. Da wurde einem gesagt, studier ein geisteswissenschaftliches Fach, was dir Spaß macht. Und noch vorher war eine Beratung. Mein Vater war ja Barkeeper und einer seiner in der Striptease-Bar. Und einer seiner Stammgäste war der Standortälteste, also der höchste Offizier, Bundeswehroffizier in Aachen. Und er sagte, schick mir mal deinen Jungen, dann erzähle ich ihm mal, was er da für Möglichkeiten hat. Und ich sage, ja, Journalist, na, sagt er, dann, wenn du dich verpflichtest, dann kommst du zum PSK-Sendebataillon nach Andernach, bekommst eine Journalistenausbildung. Ich sage, das ist ja toll. Und wie lange muss ich mich verpflichten? Ja, also 2 Jahre, da ist es nicht ganz, bei 3 Jahren ist es ganz sicher.
Wir kennen das aus der DDR auch.
Ja, aber 3 Jahre habe ich gedacht, ha. Aber das war gleichzeitig die Zeit, wo man seine Eltern hätte vor Gericht zerren müssen, um festzustellen, wie viel sie zum BAföG zugeben müssen. Mhm. Darauf hatte ich keinen Bock. Und es gab 10.000 Mark, wir reden jetzt von 67. Mhm. Das ist, war viel Geld. 10.000 mhm. Mark Abfindung plus dem, was man ansparen konnte, denn der Wehrsold war natürlich wesentlich höher, ich glaube doppelt so hoch wie bei den normalen Eingezogenen. Und dann habe ich gedacht, na ja, das ist natürlich, da kommst du mit, wenn du Glück hast, mit 18, vielleicht 20.000, hast du angespart, damit kannst du studieren gehen. Mhm. Mhm. Ja, dann habe ich das gemacht, wurde eingezogen, machte meine Grundausbildung, habe die erste Woche im Bett nur geheult, weil ich überhaupt nicht den Hauch einer Vorstellung, was das bedeutet.
Ich kann mir jetzt Jürgen von der Lippe bei der Bundeswehr auch ehrlich schwer vorstellen, nein, aber ich kenne sie natürlich nicht als junger Mann.
Wissen Sie auch nicht. Ich habe, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe irgendwann gefragt, wann genau komme ich jetzt zum PSK-Sendebataillon? Dann sagt die, was? Wer hat Ihnen das denn erzählt? Das sind nur Berufssoldaten.
Nicht so Dreijährige.
Ja, also es war dummes Zeug, was er erzählt hatte. Aber gut, ich habe die Zähne zusammengebissen und mein schauspielerisches Talent hat mich auch alle Lehrgänge bestehen lassen. Also Grundausbildung, da gab es nichts zu bestehen.
Da musste
man nur leben bleiben. Und dann war der Fahnenjunker-Lehrgang ein halbes Jahr in Starnberg, dann kam der Fähnrich-Lehrgang, dann kam dieser Einzelkämpfer-Lehrgang, das war so eine richtig harte Nummer in Hammelburg, dann kam der Offizier-Lehrgang in Hannover, das war schon geschenkt, also da war zum Beispiel der Aufnahmeleiter, der hatte für Atze Brauner beim Film gearbeitet, das waren entspannte Jungs. Und dann habe ich das letzte Jahr als Zugführer und stellvertretender Kompaniechef in der Lipperland-Kaserne in Lippstadt verbracht. Die Kaserne gibt es nicht mehr, nicht meinetwegen, aber. Und da war ich dann ausgerechnet eben Zugführer in der Grundausbildung. Das heißt, ich musste die Jungs dann schleifen. Und ich habe dann mal beim Studium, ich habe mir natürlich eingebildet, ich bin ein ganz dufter Kumpel. Und dann habe ich beim Studium mal einen getroffen, der sagte, du warst ein richtiges Arschloch.
Haben Sie sich entschuldigt?
Naja, ich habe ein bisschen geschluckt.
Ja.
Aber
Selbstbild und Fremdbild.
Vielleicht hat er das auch, wollte er mir nur einfach einen mitgeben. Jedenfalls habe ich von einem Kriegsdienstverweigerer, die ja also mussten nicht an der Waffe Dienst tun, aber mussten bleiben, bis sie anerkannt waren. Von dem habe ich Gitarre gelernt.
Hat es wenigstens etwas Gutes gehabt?
Es hat etwas Gutes gehabt und es hat noch mehr Gutes gehabt. Ich habe einfach Disziplin gelernt, dazu neigte ich sowieso.
Zu Hause?
Das habe ich von meinem Vater mitgekriegt. Und an körperliche und psychische Grenzen gehen und also wirklich eine Härte, die ich sonst nicht bekommen hätte. Und das habe ich manches Mal in meinem Leben, wenn Situationen waren, wo ich dachte, das kriege ich nicht hin, da hat mir das schon genützt. Ich meine, es hätte jetzt nicht 3 Jahre dauern müssen, aber es war ja nicht zu ändern. Ich wollte ja auch diesen Sparstrumpf haben.
Ja. Haben Sie für das Studium Die ursprüngliche Frage war die, wie das mit den Büchern passiert ist. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind und Sie so ausführlich davon erzählen, mich interessiert auch, ob es für Sie sowas wie eine Botschaft gibt oder irgendetwas, irgendeine Erfahrung, die Ihnen diese Kindheit, diese Nachkriegskindheit mit Ihren Eltern in Aachen oder diese Jugend in den 60er Jahren fürs Leben mitgegeben hat. Das war ja eine komplett andere Zeit.
Ich wollte immer lesen können, schon mit 4. Meine Mutter las mir Märchen vor, die konnte ich dann auswendig. Ich habe im Krankenhaus mal so getan, ich habe das oft erzählt, als ob ich lesen könnte. Da habe ich den anderen Kindern vorgelesen. Die haben dann das daran gemerkt, dass das Buch verkehrt rumhielt, dass da was faul war. Aber ich wollte es unbedingt. Habe dann auch, bin ja sehr früh aufgrund des Stichtages einfach sehr früh eingeschult. War immer der Kleinste, Dünnste, Jüngste, bis ich irgendwann im Studium der Älteste und auch nicht mehr der Dünnste.
Sie lange studiert haben?
Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wann ich mich exmatrikuliert habe, aber ich habe auf jeden Fall, also das Lesen war immer eine Leidenschaft. Ich habe in der 2. Klasse schon Märchen geschrieben, die leider verloren gegangen sind. Und mein Volksschullehrer, den ich sehr geliebt habe, hat gesagt, du wirst mal Schriftsteller.
Das habe ich gelesen, dass ja, der das gesagt
hat. Der hat das gesagt, hat ihm vielleicht was anderes vorgeschwebt, als was ich dann gemacht habe.
Das war meine Frage. Was würde der heute sagen? Sie kennen den Menschen. Wenn Sie sich den jetzt vorstellen, was würde der heute sagen, wenn er Sie treffen würde? Der war
auch Stammgast bei meinem Vater, was ich natürlich nicht wusste. Seine Frau vielleicht auch nicht. also das kann mir nicht vorstellen, dass ihm das nicht gefallen. Und also warum ich ihn so geliebt habe. Also er machte auch den Religionsunterricht. Ich war ein sehr frommes Kind. Das hat mich, also diese Geschichten, das hat mich schon begeistert. Und er war Förster, hat mich zum Rehefüttern mitgenommen im Winter. Ja, das war's. Natürlich hat, ich glaube, jeder Junge hatte mal so eine Phase, wo er Förster werden wollte. Mhm. Und ja, das war toll. War ein super Typ. Und dann der zum Beispiel. Damals gab es noch eine Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium. Der hat in seiner Freizeit uns Aspiranten fürs Gymnasium monatelang nachmittags vorbereitet auf diese Aufnahmeprüfung. Mhm. Also war echt toller Mann.
Der hat sich richtig Mühe gegeben und der hat Ihnen vertraut, dass da was drin ist in dem Jürgen, ja, was man fördern sollte.
Mir und den anderen. Und,
ja, klar.
Ja. Und dann kam halt das Germanistikstudium, was mir dann aufgrund dieser Literatur, also dieses Kanons, den man da abzuarbeiten hatte, das hätte mir fast die Freude am Lesen verdorben, weil das Zeug hat mich einfach nicht interessiert. Nee? Nö.
Was mochten Sie
mit damals? Mittelhochdeutsch mochte ich jetzt. Nein.
Walter von der Vogelweide war nicht so ihrs.
Nein, ich lehne sowieso, also jetzt in der Rückschau, ich lehne es ab, wenn irgendeiner einen Literaturkanon aufstellt, das, was man gelesen haben sollte. Das ist doch dummes Zeug. Also da ist ja auch Ulysses von James Joyce drin. Jeder, mit dem ich mich unterhalte über Ulysses, also den Bewusstseinsstrom und natürlich außer Achtlassung der Zeichensetzung, der Grammatik, das ist ja free.
Ja.
Jeder gibt zu, ich habe es nicht bis zur Hälfte geschafft. Ich auch nicht.
Nee?
Nein.
Ich habe das gerne gelesen.
Das ist ja super.
Ja.
Ja, gut, da quetscht jemand also jetzt einen Tag, in einen Tag quetscht er die Odyssee rein.
Ja.
Ja, das ist doch Sport. Das hat doch mit Literatur, hat das doch nichts zu tun.
Ja.
Ich meine.
Bei Ihnen war das Kanon.
Ja, das klar, das ist es heute noch.
Ah so,
okay. Also steht so heute noch bei allen.
Bei uns stand das eher da, wo die Bücher, die man als Kind nicht lesen sollte, zu Hause.
Das war ja
in der DDR-Schule war das nicht war ja Kanon. Nur,
ja, aber es gab ja schon tolle Autoren, immer schon in der DDR, klar. Aber ich wüsste jetzt auch nicht. Ich durfte ja erst im Wendejahr durfte ich in die DDR zum Auftreten.
Das Adelziehen.
Was war denn an mir gefährlich? Vielleicht, dass ich die Leute zum Lachen brachte. Das war ja immer schon totalitären System wie der Kirche.
Und sie hätten sich wahrscheinlich auch nicht zensieren lassen.
Nein, natürlich nicht.
Und ohne ist nicht. Ohne abgelieferten Text war nicht.
Ja, aber Udo musste ja über 70 werden, um zensiert zu werden. Und zwar hier. Die haben ja irgendein Chor hat ja sein Lied, sein Sonderzug nach Pankow, wo der Oberindianer,
ja.
Das wurde ja zensiert. Die haben dann Ober A gesungen mit einem langen Ton. Das ist ja schon, das Woke ist schon eine feine Geschichte, feiner Rückfall in die 50er, nur ohne Kirche.
Ja. Und jetzt muss ich noch mal zu der ursprünglichen Frage zurückkommen. Es macht großen Spaß. Was hatte die Bühne, was das Klassenzimmer nicht hatte? Warum haben Sie sich so entschieden?
Das war, also und er beschloss, Komiker zu werden. Das gab's nicht. Aber
Sie müssen es Ihren Eltern ja irgendwann mal gesagt haben.
Um Gottes Willen, das kam sehr spät. Ich habe bei der ersten Platte habe ich draufgeschrieben, ich widme diese Platte meinen lieben Eltern, die immer noch glauben, ich studierte, was ich auch tat. Das Tragische war, meine Kombination in Nordrhein-Westfalen war Germanistik, Philosophie, Linguistik. Als ich nach Berlin ging, der Singerei wegen, weil ich wollte einfach auftreten. Ich war da mal gewesen, oder zweimal, war in den Folklore-Kneipen, hab da Werner Lämmerhirt, den Gitarristen von Hannes Wader gesehen, und Hannes saß im Zuschauerraum. Ich sag, ich will hier hin. Mhm. Denn ich war damals schon Ulrich Roski-Fan. Mhm. Ulrich Roski war der literarischste der komischen Liedermacher. Und das war so ganz genau mein Geschmack. Hab mir also Lieder von ihm drauf geschafft. Ich hatte immer schon gerne gesungen, aber es war dann eben Blowing in the Wind oder Donovan und diese alten Schoten. Und dann stellte ich fest, dass mit den Liedern von Roski, das war ja auch, konnte man auch schön singen, aber es war auch noch komisch. Die Leute haben auch noch gelacht, haben gesagt, besser geht's nicht, das willst du machen.
Es war einfach schön.
Ja, und dann habe ich nach Berlin gegangen, hatte das wahnsinnige Glück, dass ich meinen Deutschlehrerjob an der Uni, also ich war Tutor bei Deutsch für Ausländer, was ich unheimlich gerne gemacht habe. Also mit Leuten aus allen möglichen Kulturen. Wir haben natürlich auch privat viel gemacht, gesungen, gekocht, vor allen Dingen gekocht. Also ich habe die Volksküchen oder etliche Volksküchen kennengelernt.
Über das Kochen müssen wir dann auch noch reden.
Aber sicher. Und in Berlin, mit wahnsinnig Glück, habe ich auch eine Stelle gekriegt. Das war sogar eine halbe Stelle. War natürlich auch eine große Belastung. Das heißt, ich habe richtig zu Ende studiert, wollte mich dann in Berlin irgendwann zur Prüfung anmelden, sagten die, wie, mit der Kombination noch nicht. Daran hatte ich keinen Gedanken verschwendet, dass die Länder unterschiedliche Prüfungsbedingungen haben. Jedenfalls, ich hätte ein anerkanntes Nebenfach nachstudieren können. Oder ich hätte
noch mal ein paar Jahre
zurückgekonnt nach Nordrhein-Westfalen, dort das Studium abschließen. Aber es gab zu dem Zeitpunkt gar keine Referendarstellen, weil das Ganze war ja ein Lehramtsstudium. Und dann, und das war das Entscheidende, hatte ich mir schon einen Namen gemacht in Berlin und trat für mehr als 2 Freibier und 5 Mark, das waren meine erste Gage, auf. Schrieb für Zeitungen, machte Hörfunk und das ließ sich alles gut an. Und dann habe ich gesagt, gut, dann war es das jetzt. Dann lassen wir das. Und ich hatte schon Platten angeboten und das hat sich ja dann auch alles nach und nach.
Sie waren bei den Gebrüder Blattschuss, also Sie waren da nicht, sondern Sie waren einer der Gründer von Gebrüder Blattschuss.
Ja, das war eigentlich, wir hatten da gar nichts vor. Wir wollten den 13. Geburtstag des Go-In, einer unserer 3 Kneipen, wo wir regelmäßig auftraten, den wollten wir feiern, haben ein paar englische Hits verhunzt und ein bisschen Comedy gemacht dazwischen. Und das kam halt wahnsinnig an, weil es gab keine komische deutschsprachige Gruppe. Die Insta-Books waren schon in den Olymp entschwunden. Die taten dann in den Riesenhallen auf. Roski Show und Black auch. Und wir waren eben die komische deutschsprachige Fraktion. Und mein Produzent sagte, die Dinger müsst ihr auf Deutsch machen. Dann haben wir halt, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, die Rechte zu kriegen, zum Beispiel Michelle einzudeutschen. Die Beatles haben das eigentlich nicht zugelassen. Und also ich habe zum Beispiel einen Text für 50 Ways to Leave Your Lover von Paul Simon.
Auf Deutsch gemacht?
Auf Deutsch gemacht, wo er seine Scheidung verarbeitet hat.
Findet man das noch? Findet man das noch?
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Ulla Meinecke hat es ja auch auf Deutsch gesungen, aber ich weiß nicht, ob das ihr Text ist.
Nee, das ist ganz sicher nicht.
Das glaube ich auch. Es ist eher ernst. Bei Ihnen ist es wahrscheinlich nicht.
Nee, und es gab auch Beifall von der falschen Seite. Also wir hauen hier aufs Maul, Paul, gib mir einen Tritt, Pitt. Und dann haben Leute so, endlich zeigt es mal einer, die war über. Und ich habe, um Gottes Willen, was haben wir denn da? Also, gut. Die erste Platte hat keinen interessiert. Auf der zweiten war dann Kreuzberger Nächte, altes Lied von Beppo, was wir nie gespielt haben. Wir mochten es nicht. Das war ja ein Krawalllied. Wir waren ja anspruchsvolle, anspruchsvolle Musikalkabarettisten. Und ich habe dann die Gruppe, also ich habe das Lied, die Platte mit eingespielt und habe aber dann die Gruppe verlassen aus den verschiedensten Gründen. Einmal, wenn man ein Soloprojekt hat, und ich war eigentlich der erfolgreichste von den ganz von den fünf, nee, fünf waren wir erst Solisten. Und dann kommt man immer in Konflikte, wenn du eine Idee hast. Machst es für dich, machst es für die Gruppe. Dann gab es natürlich Krach durch die Partnerin, dann jede Gruppe kennt das. Es ist sicherlich bei einer Mädelstruppe auch nicht anders, dass die Jungs sagen, pass mal auf, du bist doch hier die Beste. Und die spielt sich so auf. Und so war das dann bei uns auch. Die Instaburgs haben ihren Frauen oft Mitfahrverbot erteilt, ne, um das einzudämmen. Da studierte ich ja immer noch und hatte diesen wirklich zeitraubenden Job.
Und als Tutor
an der Uni. Als Tutor. Und war nachts unterwegs und habe gesungen und musste schreiben. Also das wurde mir dann alles zu viel.
Und irgendwann haben Sie es Ihren Eltern gesagt und was haben die gesagt?
Die haben es dann an der ersten Platte, haben es dann gesehen und dann, das war dann aber gleich so ein kleiner regionaler Hit in NRW. Also meine Eltern waren ja in NRW, wurde häufig im Radio gespielt. Und dann 80, also wenig später, auch wieder glücklicher Zufall, bekam ich diesen Job als Hausmeister in einer wöchentlichen Live-Sendung, 18 beim Uhr.
WDR. Das war mein Computer.
Ah.
Da steht drin, dass ich eigentlich jetzt beim Friseur sein sollte, aber Jürgen von der Lippe geht vor.
Ich habe anschließend Friseurstermin, das ist ja ein Ding.
Ist wunderbar.
Ja.
Ich habe ihn gekündigt, ihn eben aufgeschoben, weil ich gesagt habe, wenn ich heute zu Jürgen von der Lippe fahren kann, dann. Und außerdem haben Sie doch die falsche Brille auf. Sie sehen gar nicht, dass ich liederlich um die rüber aussehe.
Nö, wieso? Die haben doch noch viel Haar.
Ja, viel Haar, aber ungepflegt gerade.
Ach, ja. Bei mir fällt es gerade alles aus.
Grämt Sie das Älterwerden? Ich gucke mal jetzt hier nebenbei, entschuldigen Sie, Sie können sprechen.
Das
ich versuche
Älterwerden,
das jetzt einfach leise zu machen.
Das Älterwerden grämt mich überhaupt nicht. Das mit dem Haar finde ich nicht so schön. Zumal es ein Streitpunkt mit meiner Frau ist. Die sagt, das ist ja peinlich, du lässt das lang wachsen und legst das über die kahle Stelle, schneid es kurz, steh dazu. Ich sage, das kannst du ja machen, wenn es dir mal ausfällt. Es machen so viele Kollegen, legen die paar langen Haare drüber, das kennt man schon. Das ist nicht ehrenrührig. Und ich habe einen Text gemacht, den habe ich nachgeliefert, der in dieses Buch, weil ich das auch unbedingt im Programm machen will, bevor die Glatze komplett ist. Und es gab zwei Pannen bis jetzt. Das Inhaltsverzeichnis, da fehlt der erste Text hier, das hat der Verlag verkackt. Und die Geschichte irgendwie nicht abgeliefert, das hat der Lektor verkackt. Aber das ist mir nicht neu. Bei einem meiner Vorführer-Bücher haben sie das komplette Inhaltsverzeichnis verbummelt. Da gab es kein Inhaltsverzeichnis bei der ersten Auflage.
Das ist ja doof, weil
es ja,
bei
so
einzelnen
doof.
Geschichten,
man musste,
bei einem Roman ist es wurscht, da gibt es kein Inhaltsverzeichnis.
Ich musste es von Hand hier auf die erste leere Seite schreiben, damit ich die Sachen überhaupt fand.
Sie gehen jetzt nicht mehr aus dem Haus ohne das Buch. Sextext.
Naja, Sextet. Ich habe jetzt wirklich den ganzen Januar Termine und habe mir hier überall so Zettelchen, damit ich kleinere Sachen, Sie sehen, ich habe mir auch immer was angestrichen, damit ich auch kleine Sachen mal vorlesen kann, ohne dass es gleich 4 Minuten dauert.
Dann machen wir das doch jetzt einfach mal. Wenn Sie das Buch schon hier haben, es sind wieder so typisch Jürgen von der Lippe, sehr viele Zettel drin, keine Klebezettel, die sind auch diesmal nicht bunt, aber bunt angestrichen.
Also es sind Ausschnitte.
Jo.
Es ist ein Vorurteil, dass Frauen nicht zuhören. Sie hören sehr gut zu, ziehen allerdings völlig andere Schlüsse aus dem Gehörten, als der Mann erwartet. Nehmen wir mal an, Sie, der Mann, haben Scheiße gebaut, haben bei der Weihnachtsfeier eine Mitarbeiterin einvernehmlich belästigt. Jetzt sind Sie ein bisschen durcheinander, kommen nach Hause, sagen, du, Schatz, ich muss dir was beichten, ich habe eine Dummheit gemacht. Und dann sagt sie, oh, du hast doch nicht den Ring gekauft, den ich mir schon so lange wünsche. Und dann haben sie 2 Probleme.
Ja, aber den Ring, der lässt sich doch noch beschaffen.
Ja, aber das...
Jetzt nicht auf die Schnelle. Welche Geräusche machen Sie beim Schreiben, wenn Sie solche Geschichten schreiben?
Das, was Sie auch machen mit Ihrem Computer.
Blüng. Ich dachte, Sie kichern da so leise vor sich hin.
Ja, das kommt natürlich auch vor, aber es gibt auch die Phasen, wo es nichts zu kichern gibt, wo man da sitzt und denkt, Herrgott, nochmal. Und dann mache ich aber...
Gibt es bei Ihnen auch?
Ja, natürlich, das gibt es bei jedem. Schön ist natürlich, wenn man in den Flow kommt, wenn man merkt, jetzt läuft es. Wenn wirklich die Einfälle kommen, aber man weiß es ja. Ich hatte früher... Als ich noch so sehr viel Fernsehen machte, was sehr zeitintensiv war, Geld oder Liebe, da haben wir 14 Tage dran gearbeitet. Und dann
das war aber wahrscheinlich auch ein Geheimnis des Erfolgs, weil Sie 14 Tage, nicht nur Sie, sondern mit einem Stab dran gearbeitet haben.
Naja, klar. Aber das bedeutete, dass man oft 14 Tage, manchmal länger, nichts schrieb. Und das war nicht gut. Dann musste man erst wieder warm werden, wenn man sich dann dran setzte.
Und wie ist es jetzt?
Jetzt gibt es keinen Tag, wo ich nicht schreibe. Gibt es einfach nicht, weil es mir auch riesen Spaß macht. Mhm. Also es kommt nicht immer, manchmal kommt halt eine, ich habe ja, also, weiß ich nicht, hunderte von angefangenen Geschichten.
Sind in dieser Mappe so angefangene Geschichten? Sie haben eine Mappe noch mit, neben Ihrem Buch noch eine Mappe?
Das sind nur aktuelle Fakten und Geschichten, also Auswertungen zum Buch. Nein, die sind alle im Computer. Und wenn ich nicht an meine Berge von ausgerissenen Zeitungsartikeln gehe, von denen ich mir Anregungen verspreche, dann gucke ich mir an, was habe ich angefangen und guck so lange, bis es tick macht und dann nehme ich mir die Geschichte und schreibe sie weiter. Mhm. Oder mir fällt dann was von einer anderen Geschichte ein, was dazu passt. Also man baut ja, also ich zumindest, ich baue auch Sachen wüst zusammen, die dann eine andere Logik kriegen, die aber besser ist als das, was vorher da war. Also das ist... Das gehört zu meinem Tag dazu.
Und sind Sie dann so ein ganz disziplinierter, morgens um 8 aufstehen, ab 9 schreiben, ab nachmittags Mails beantworten?
Jetzt müssen wir erstmal den Zeitplan. Nee, ich stehe meist, es kann auch 8 Uhr sein, aber ich stehe meist um gegen 9 auf. Und dann mache ich erstmal 40 Minuten Sport.
Was für Sport machen
Sie? Ich habe einen kompletten Sportraum mit allem.
Wow.
Ich habe auch jetzt die Uhr, weil ich habe jetzt meinen ersten Stand bekommen und danach die Uhr, wo man das Herz ein bisschen überwacht.
Und Schrittzähler.
Und näherte, da gibt man ein, welchen Sport man macht. Und dann lobt sie einen hinterher. Du hast deinen ersten Leistungsring geschlossen. Die sagt auch, wenn man abends dann am Feierabend fernsieht, Zeit aufzustehen. Dann muss man eine Minute durch die Wohnung laufen.
Dann
wird man wieder gelobt. Und dann hat man am Abend, wenn man das dann fünfmal gemacht hat, dann hat man den kompletten Leistungsring.
So. Beschimpfen Sie diese Dame in Ihre Ohr ab und zu?
Nö. Aber ich finde es witzig. Ich finde vor allen Dingen schön, dass man dass einen das so ein bisschen diszipliniert. Manchmal hat man keine Lust. Aber ja. Ich denke, ich muss meinen Kreislauf da wirklich ein bisschen in Schwung bringen. Und hinterher fühlt man sich klasse. Wenn man sich überwunden hat. Und
was machen Sie? Sie haben dann ein Laufband oder?
Ich habe ein Laufband, ich habe einen Crosstrainer, ich habe ein Rudergerät, ich habe ein Fahrrad, ich habe einen Sandsack, ich habe einen Kraftturm, ich habe Kurzhanteln. Und
die benutzen Sie auch alle?
Die benutze ich. Ich habe auch diese Apps, was jetzt sehr im Schwang ist, diese Stuhlübungen, wo man diese übergewichtigen Damen und Herren sieht, wie sie albern aussehende Übungen auf dem Stuhl machen, die sind aber nicht ohne.
Die sind nicht ohne und man braucht quasi nichts. Man braucht nichts,
man braucht
sich selbst und einen Stuhl.
Man braucht einen Stuhl.
Das ist von großem Vorteil.
Ich habe ein paar andere Apps, die andere Übungen haben. Ich habe da immer schon dabei Videos, die ich auf dem Computer habe, mit Übungen. Also ich finde auch Abwechslung in diesem Bereich schön. Also klar könnte ich jetzt 40 Minuten rudern, aber das ist öde. Ich mache immer Cardio und Kraft praktisch intervallmäßig.
Wenn ich jetzt einen Hut hätte, ich würde ihn absetzen.
Ja gut, Sie haben, ja nur kein Problem. Aber
ich muss mich auch bewegen, aber ich habe diese Uhr nicht.
Nee,
aber ich habe es immer gesagt, ich finde es ästhetisch eine Zumutung, so eine Uhr zu haben. Aber vielleicht ist es auch nur eine Ausrede.
Schlichtes Schwarz. Nee, 40 Minuten Sport, dann... wenn es dann noch früh ist, dann fange ich schon an. Dann setze ich mich schon dran, suche mir was aus, woran ich arbeite. Frühstück ist ziemlich genau um 11:30. Ich mache ja Intervallfasten, also nur zwei Mahlzeiten.
Ich auch.
Ja.
Und tut Ihnen das gut?
Ja. Das ist die einzige Art, wie ich überhaupt. Also, wenn ich abnehmen will, dann muss ich. Da muss ich die Süßigkeiten weglassen und dann muss ich den Wein am besten weglassen, zumindest stark einschränken. Das heißt, dann bleibt es bei dem einen Glas Rotwein am Bett zur Nacht, wenn ich meine anderthalb Stunden vorm Einschlafen lese. Das ist auch ein Ritual. Abendessen ist, das ist dann dem Touralltag angepasst, ist um 16:45. Das ist dann die letzte Mahlzeit.
Und dann bis 11:30.
Und dann bis nächsten
Tag 11:30.
Ja.
Da ist viel Intervall.
Ja, aber geht. Hab ich mich dran gewöhnt.
Okay. Sie haben dann nicht 22 Uhr nochmal so einen Schub?
Nein. Also es gibt natürlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, man ist jetzt irgendwo eingeladen oder was. Und dann, oder man macht einen Spieleabend. Okay. Dann muss ja eine Schüssel Chips am Tisch, so, oder Käse, kleine Käse.
Und dann essen Sie die auch.
Dann esse ich die auch.
Und dann sind Sie nicht so, nein, ich bin aber hier beim Intervallfasten.
Nee. Also fanatisch
hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja. Ja, das war der Tag. Und dazwischen, wenn ich dann nicht irgendeinen Termin habe, dann ist das ein Schreibtag.
Mhm. Und wie viele Geschichten? Das sind ja alles knappe Texte, sehr verdichtete Texte, die auf eine Pointe zulaufen. Es ist eine sehr hohe Pointe.
Mehrere
Pointen in einem Text. Ja. Wie viele Geschichten schaffen Sie pro Tag?
Also wenn ich eine Geschichte fertig kriege, die ist wirklich ausbaufähig, die ist brauchbar. Also das ist auch nie ein Arbeitsgang und dann ist das fertig. Bei jedes, es ist auch heute noch so, wenn ich, das Buch ist ja schon länger fertig, aber ich finde bei jeder Geschichte irgendwas, was man verbessern könnte. Also kann, das mache ich auch. Ich lese auch nicht aus dem Buch bei der Lesung. Sondern? Ich lese aus Manuskriptseiten, ja, die gekürzt sind. Mhm. Gekürzt oder auch verändert. Damit
die Pointendichte noch größer ist.
Ja, klar.
Muss schneller gehen auf der Bühne.
Ja, ja. Ich muss einmal richtig husten.
Machen Sie das?
Es ist ja auch schon, es fliegen ja auch schon die Haselnüsse, also die Pollen.
Jetzt schon?
Ja. Ich habe ja eine App hier.
Sie sind ein digitaler Typ.
Ja, nee, das ist, ich bin halt Frühblüher, also Hasel, Erle, Birke. Und das geht unter Umständen schon mal im Dezember los. Wir hatten ja ein sehr warmes, das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Mhm. Ja, aber erst wenn die Birke kommt, dann muss ich Tabletten nehmen. Mhm. Ansonsten muss ich ab und zu mal husten.
Ja, und Ihre Augen sind ein bisschen rotes.
Das ist eine, das war ein Gerstenkorn.
Ach so, das ist jetzt nichts, hat nichts damit
zu tun. Das habe ich behandeln lassen in Schwerin. Da habe ich 2 verschiedene Tropfen und eine Salbe bekommen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Da hieß es, nach 4 Wochen ist das weg. Nach 2 Monaten war das immer noch. Jetzt habe ich neue, weil ich mit einem anderen Arzt. Und der hat das gewechselt und jetzt merke ich, wie es langsam besser wird. Aber es war am Schluss so, das Auge tränte die ganze Zeit und dieses Knallrote ging nicht weg. Das Gerstenkorn wurde kleiner, aber wenn das tränt, das ist zum Lesen, ist es nicht schön.
Ja. Ja, überhaupt nicht. Das strengt dann alles an.
Ja.
Und das ist Ihr Job.
Das
ist mein Lesen Job. Und Schreiben und irgendwie sowas. Ja. Und Sie sind unterwegs. Ich habe versucht zu zählen, Ihre Shows im letzten Jahr, so Pi mal Daumen, jeden dritten Tag.
Also letztes Jahr waren es, glaube ich, um die 150.
Ja.
Das war aber auch das letzte Mal, dass ich diese 14-Tage-Rutsche gemacht habe. Das mache ich nicht mehr. Ich mache jetzt 2-mal pro Monat eine Woche. Mhm. Und zwar auch nur Lesungen. Aber ich habe 2 Leseprogramme. Ich habe noch mit der Astrid Goss, meiner Lieblingskollegin, ein Paar Programm mit dem Titel Je Östrogener, Testosteroner. Das macht auch sehr viel Freude. Das machen wir auch so ein paar Tage im Jahr und gehen auch damit auf kleine Touren. Und ansonsten ist das Sextext.
Sie kriegen das gut hin. Sextet.
Ja, aber.
Sextet.
Das macht mir ja auch Zungenbrecher, finde ich ja auch toll. Hinter dickem Fichten dickig, picken dicke Finken tüchtig, jetzt Sie.
Hinter dicken Fichten dickig, picken dicke
Finken.
Finken tüchtig.
Und jetzt auf Tempo.
Nee. Ich war ja schon bei Finken, muss ich kurz überlegen, was für ein Vogel war es. Ich wollte Spatz sagen, aber Finken passt natürlich zum Zungenbrecher viel besser. Sie machen das sehr, sehr gut. Und ich wollte jetzt einfach, weil wir bei der Tour waren, die Termine unterbringen. 4.3. Dresden, 5.3. Chemnitz, 6.3. Leipzig, 7.3. Glauchau, 8.3. Krimmitschau, 9.3. Weißenfels, 1.9. Kosbig, 2.9. Dresden, 3.9. Bautzen, 4.9. Riesa. Haben Sie sich jetzt wahrscheinlich nicht gemerkt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir schreiben es ins Internet dazu, damit Sie es finden zum Podcast.
Es steht ja auch
bei Jürgen von der Lippe auf der Seite. Ja. Ich wollte auf diese Tour hinaus, macht es noch Spaß so viel oder ist es dann schon Arbeit?
Na, erstmal ist es ja jetzt weniger als,
ja,
als vorher. Also die
letzten, aber ja trotzdem noch relativ viel.
Ja, aber das ist, also wir Bühnenpferde sind schon Junkies. Also das ist eine Abhängigkeit. Und das, wenn man jetzt, ach, schon wieder ein neues Hotel, das ist Meckern auf hohem Niveau. Das sind ja auch schöne Hotels in aller Regel. Was wirklich keinen Spaß macht, ist mit dem Auto unterwegs sein auf deutschen Autobahnen oder Landstraßen oder durch die Dörfer mit Tempo 30, auch nachts, wenn überhaupt keine Sau mehr unterwegs ist. Mhm. Das ist nicht schön, aber das Auto ist im Moment ja wohl das Zuverlässigste, weil man kann ja auch nicht mit einer Woche Gepäck, also schon mal gar nicht, wenn man Gitarren alles mit hatte, wie vorher. Man kann ja nicht mit der Bahn. Das ist ja keine Lösung. Also sie können ja auch nicht mehr, sie müssen ja jetzt mit der Bahn auf jeden Fall einen Tag vorher anreisen, wenn sie am nächsten Tag relativ früh einen Fernsehtermin oder irgendwas haben. Das können sie ja nicht mehr. Und auch wenn ich zum Umsteigen theoretisch nur 15 Minuten habe, dann mache ich das gar nicht. Das hat ja keinen Sinn. Also erstmal hat man die Nerven.
Zu viel Stress.
Hat die Nerven blank liegen. Schaffen wir es? Oder haben wir einen Anschlusskonflikt, wie es so schön heißt?
Ich bin heute sehr gut hergefahren, aber ich habe auch einen Zug eher genommen,
weil ich
auch nicht in solchen Stress kommen will.
Ja,
lieber eher da sein.
Man nimmt einen Zug eher, klar.
Und dann lieber noch ein bisschen im Kaffee sitzen. Und
ja.
Hier gegenüber gibt's eins. Letzten Endes sind wir alles Zirkuspferde, haben Sie mal gesagt.
Ja, sind wir ja auch.
Ja. Was macht, um das Bild zu benutzen, den Zirkus für Sie noch so attraktiv?
Ach so, ich hab an allem Freude, was Unterhaltung im weitesten Sinne ist. Also ob das jetzt Zirkus ist, ob das Kirmes ist, ob das Theater ist, ob das Kino ist, alles. Oder eben Lesen. Macht mir alles Spaß. Und ich bin auch, meine Frau auch, wir sind leidenschaftliche Spieler. Wir machen im Urlaub Turniere mit etwa 30 verschiedenen Spielen. Meine Frau führt penibel Buch.
Welches Spiel Sie schon gespielt haben oder wer gewonnen hat?
Wer in der Endabrechnung die meisten Siege davon. Das ist alles möglich.
Es ist, sind Sie der häufigste Sieger? Oder?
Den letzten Urlaub war ich mit ein paar Punkten vorne. Sonst, meine Frau ist sehr gefährliche Gegnerin.
Und Brettspiele sind das dann, oder?
Es ist Canasta, es ist Kniffel, es ist viel gewinnt. Andere Sachen, die man nicht so kennt. Also da gibt es so, ich gucke auch immer in den Buchhandlungen nach Spielen. Sehr interessantes Kartenspiel ist Take That. Das ist ein Auslegspiel. Also da muss man die Karten, also man legt abwechselnd eine Karte. Und der andere.
Wie Patience. So früher.
Nee, völlig anders.
Okay.
Die Karte, die man dranlegt, darf höchstens 10 Punkte höher, es sind nur Zahlenkarten, 10 Punkte höher oder niedriger sein.
Ja.
Und dann zieht man eine neue. Und wenn man nicht legen kann, dann nimmt man alle Karten, die da sind. Das sind dann Negativpunkte. Wenn man twisten kann, das heißt, da liegt eine 39 optisch, und ich habe die 93, dann ist das Twisten. Das sind dann positive Karten. Mhm. Und die Karten, 55, gleiche Ziffern, die zählen nachher in der Abrechnung 5 Minuspunkte. Und dann, wenn keine Karten mehr da sind, dann wird gezählt. Das ist sehr nervenzehrend. Das heißt, ich merke mir immer, ich kann mir das nicht merken. Das heißt so ähnlich wie Rummikub. Man hat aber... Man kriegt Karten, ich glaube 13, die hat man auf der Hand, die darf man nicht verändern, die Reihenfolge. Und dann muss man durch Karten ziehen, es liegen immer 3 zur Auswahl, aber verdeckt natürlich, muss man versuchen, eine aufsteigende oder absteigende Reihe zu bilden, in der Hand. Man nimmt also eine, die nicht passt, und steckt an deren Stelle eine, die passt. Und versucht, die unpassenden Karten zu ersetzen. Auch schön. Braucht nicht viel Platz.
Ja, aber Sie sind ein Freund des Spiels zu zweit oder zu dritt, zu viert, zu fünft oder so?
Ja, nicht für sich alleine. Ich spiele, ich mache schon auch, ich habe hier auf dem Blocko-Doko spiele ich so mal eine Partie. Oder ich spiele auch am Computer Schach. Wenn ich keinen Partner habe. Mhm. Am Handy macht es nicht so viel Spaß. Ich spiele natürlich gerne Skat und Doppelkopf. Bei Doppelkopf finden ja keine 4 Leute. Das ist, aber das in der Hinsicht, da macht mir das Schönste ist natürlich, wenn man mit Leuten musizieren kann. Am besten noch dreistimmig singen. Da geht ja nichts drüber.
Das muss man dann auch können.
Ja, das kann ich. Das habe ich.
Aber die anderen drei, bitte, ja auch.
Ja.
Das macht's schwieriger.
Aber so. Man kennt halt ein paar Leute. Aber das ist nur wirklich das Schönste.
Warum ist Doppelkopf so schön?
Weil man sich in aller Regel, wenn man das paarweise spielt, also zwei Paare,
ja,
entzweit.
Und das ist schön.
Naja, ist aufregend.
Wie man es dann wieder zusammenkriegt.
Ja, aber das ist schon, also da fliegen die Fetzen. Bist du bescheuert? Das ist ja noch das Mildeste.
Sie mögen es kompetitiv.
Ja, aber Schiller sagt, der Mensch ist nur ganz Mensch, wo er spielt.
Ja, Jürgen von der Lippe, ein Doppelkopf und Spielefreund.
Ja.
Können wir über das Alter reden?
Natürlich.
Sie wären 76. Was von den Dingen, die Sie in Ihrem...
77 werde ich.
Sie werden 77, Sie sind 76. Sie sind 76, genau. Ich wollte das mit der 7 nicht machen, weil ich gedacht habe, er wird ja erst 77, er ist 76. Was von den Dingen, die Sie lebenlang begleitet haben, die es jetzt nicht mehr gibt, fehlt Ihnen am meisten?
Ja gut, da müssen wir jetzt die Eltern nennen.
Okay.
Das ist, also wenn man in, meine Mutter ist als Erste gestorben, das ist ein derartiger Schlag ins Kontor, wenn der erste Elternteil stirbt, weil es nichts gibt, mit dem man das vergleichen kann. Also mir ging das so. Und dann kam natürlich noch dazu, ich konnte ja nicht vernünftig trauern. Ich konnte meinen Vater mit der Abwicklung dieser Dinge unterstützen. Das war aber auch schon ein glücklicher Zufall, dass ich da ein paar Tage frei hatte. Und ansonsten, und das sagt natürlich jetzt jeder vielbeschäftigte Schauspieler, man kennt auch die Geschichten von Sängern, die ihr Kind verloren haben und dann den Papageno ihres Lebens singen an dem Abend. Das kann ich gut nachvollziehen. Weil sie, und das ist das Schöne an dem Beruf, sie müssen das ja machen. Ne? Send in the clowns, sie müssen raus. Leute haben bezahlt und erwarten was und wollen glücklich gemacht werden. Und während dieser zwei Stunden merken sie nichts von ihrem Schmerz und Verlust. Das zeigt ihnen aber auch, sie kriegen es hin. Jemand, der die ganze Zeit hat, um damit fertig zu werden, das könnte ich mir vorstellen, dass der sich so hineinsteigert, dass er sagt, ich schaff das nicht. Die Trauer ist zu viel. Also das hat alles seine zwei Seiten. Aber das hat mich 3 Jahre begleitet. Da kamen immer wieder so Schübe, wo ich dann heulen musste auch. Also es hat schon gedauert. Mhm. Mhm. Nun war ich natürlich auch ein Mamakind.
Weil der Vater.
Der Vater war Barkeeper und meine Mutter war meine Hauptbezugsperson. Und sie war Köchin, also gelernte Köchin. Und ich war kochbegeistertes Kind. Habe
damals schon?
Ja. Ich habe immer daneben gestanden und wenn irgendwas war, was ich konnte, gemacht oder sonst blöd da gestanden, genascht. Ich musste auch, meine Mutter hatte mal einen Taxiunfall, war 14 Tage im Krankenhaus, da musste ich meinen Vater, der ja abends, bevor er in die Bar ging,
essen wollte.
Das musste ich dann 14 Tage machen. Er hat es tapfer.
Wie alt waren Sie da?
Also weiß ich, 12 oder so. Und na gut, er aß nicht viel. Er aß Linsensuppe, Grumpsteak mit Bratkartoffeln.
Da muss man auch alles vernünftig machen.
Ja, aber es vernünftig gemacht habe.
Er ist satt geworden.
Er hat's gegessen. Also,
aber er wäre auch nicht auf die Idee gekommen, es selber zu machen. Das ist ja
das, konnte er, das konnte er ja nicht.
Ja.
Das konnte er gar nicht. Also dann lieber das ertragen, was das Kind machte, nach bestem Wissen und Gewissen.
Was kochen Sie jetzt für sich, wenn es Ihnen gut schmecken soll?
Worauf ich Lust habe, ich habe schon gesagt, ich habe ja sehr viele Volksküchen kennengelernt. Also ich esse auch
von überall her gerne was. Also ob das jetzt Tandoori Chicken ist von den Indern oder ein thailändisches Curry. Die haben ja auch so fantastische Soßen, also die Currysoßen. Zum Beispiel in Tom Kha Gai, die berühmte thailändische Hühnersuppe. Da gibt es im Asialaden Tom Kha Paste. Das gibt es einmal für vier Portionen oder viel preiswerter, so ein Töpfchen, da machen sie das 50 Mal von. Und wenn sie das in dem, die machen das mit der angegebenen Flüssigkeit, es muss auch nicht nacheinander, wie das da steht. Es ist insgesamt ein Liter Wasser, halb Kokosmilch, diese Paste rein und das, was sie gerne drin haben. Bei den Thailändern gibt es Gegenden, die machen zum Beispiel Zwiebeln und Tomaten rein. Hühnerfleisch ist obligatorisch, kann der Vegetarier oder Veganer natürlich weglassen. Und stattdessen Kartoffelwürfel oder anderes Gemüse. Es spielt überhaupt keine Rolle.
Aber Tom Kha Gai heißt die
Paste. Tom Kha Gai.
Tom Kha Gai,
ja.
Paste.
Und dann haben Sie eine Suppe, da müssen Sie nichts mehr abschmecken. Da ist ja, ich kann die auch frisch machen, ich weiß, was reinkommt. Ja. Aber müssen Sie nicht.
Machen Sie dann mit einem Huhn wahrscheinlich, ist das eine Hühnersuppe?
Nee, Sie machen hier, also Sie brauchen Koriandergrün, Sie brauchen Galgantwurzel, Kaffirblätter.
Ach, das ist am Ende nicht eine Hühnerbrühe mit irgendwelchen Gewürzen,
Gemüsesuppe. Eine Spezialbrühe. Sie können reintun, was Sie wollen, aber Sie haben diesen unvergleichlichen Geschmack und da gibt es nichts zu verbessern. Das ist unfassbar. Die indischen Currypasten genauso. Sie schneiden Zwiebel klein, machen das in Ghee, in Butterschmalz, dünsten das ein bisschen an, nehmen zwei gehäufte Esslöffel, sagen wir mal, Tikka Masala. So, da hat man dann seine Lieblingsdinger. Das vermischt man mit den Zwiebeln. Dann tut man das rein, was man haben will. Also kleingeschnittenes Huhn, Schwein, das Gemüse, das Fleisch braucht nicht lang zum Garen. Also das vermischen Sie dann mit diesen gewürzten Zwiebeln. Und dann haben Sie die Wahl. Sie können Kokosmilch drauf tun. Sie können Joghurt drauf tun. Sie können auch stückige Tomaten drauf tun. Ganz wie Sie wollen. Und das lassen Sie durchziehen.
Klingt sehr lecker.
Und dann gucken Sie noch, schmecken Sie ab, ob Ihnen das scharf genug ist. Das könnte so ein bisschen Chiliflocken drauf, wenn Sie es haben wollen. Und dazu machen Sie, naja gut, der indische Reis, der so herrlich trocken wird, wie er im indischen Restaurant ist, das schaffen Sie in der Mikrowelle. Also Sie kochen ihn ganz normal, mit ein bisschen Butterschmalz den Reis anschwitzen, dann gibt es noch diesen, dann die doppelte, also Tasse Reis, zwei Tassen Wasser zum Kochen bringen, auf niedrigste Stufe ein Küchentuch auf den Deckel drauf, dann ist die Flüssigkeit weitgehend weg und dann in der Mikrowelle nochmal eine Minute auf höchster Stufe, dann ist alle Flüssigkeit weg und dann ist der so herrlich fluffig und hat aber dieses Butteraroma.
Jürgen von der, was für ein Glück, dass ich vorher gegessen habe. Ich würde es sonst nicht aushalten.
Oder Sie machen, Sie nehmen die Tortillas und machen die in ein bisschen Öl, also oder nur ohne in die Mikrowelle auch, dann haben das ist zwar kein Naan, aber sie haben dann eine sehr ähnliche Anmutung. Naan ist ja ein Hefeteig und der Tandoori-Ofen, der hat so 800 Grad.
Das haben Sie so ein Ding?
Nein.
Ich traue Ihnen alles zu. Inzwischen traue ich Ihnen alles zu.
Ich habe aber einen Pizzaofen, aber ich kriege das Naan amtlich nicht hin. Aber ich mache, sehr gerne mache ich mir diese, entweder mit ein bisschen Öl in der Pfanne oder nur in der Mikrowelle. Und dann haben Sie dieses, und das habe ich, ich bestelle beim Inder auch Naan immer dazu. Ist natürlich zu viel dann mit dem Reis, weil der Reis ist ja auch schon köstlich. Also indisch, thailändisch, italienisch müssen wir nicht drüber reden. Dann türkischen Salat. Ich hatte ja nun diese Geburtstagssendung, die Meltem Kaptan hat ein Kochbuch gemacht. Und das ist überhaupt der Knaller aus dem türkischen Supermarkt. Granatapfelsirup. als Grundlage für die Salatsoße.
Ja. Wundervoll. Wunderbar. Das mache ich auch. Das ist großartig.
Ja, oder ich stelle auch fest, mir wird Fleisch immer unwichtiger. Also ich habe schon gerne Huhn, aber ich habe bei mir gegenüber, ich habe die Gnade, dass ich so gut wie sämtliche Gastronomie fußläufig von meiner Wohnung habe. Mhm. Bei mir gegenüber, mein Lieblingslokal ist ein kurdisches Ehepaar und der Mann, der Hakan, hat aber in Franken kochen gelernt.
Und dann kocht er fränkische Küche.
Im Schwabenland war es so. Der macht das beste Schnitzel der Stadt. Amida.
Und wahrscheinlich Spätzle dazu.
Spätzle, was immer sie wollen. Und der macht
kurdische Spätzle.
Gulasch, es ist großartig. Und er macht einen Kaiserschmarren und dann diese gefüllten Knödel. Die Nachtische sind sensationell. Daneben ist links daneben ein sehr guter Thailänder, der auch eine große Sushi-Karte hat. Rechts daneben ist ein anderer Thailänder, der ganz anders. Und da habe ich einen Salat, das ist die Nummer 4 auf der Karte.
Sie sind da häufig.
Mit Mango und Seitan statt Huhn.
Ja.
Und der hat einen Seitan, wo ich sage, da lasse ich das Huhn für stehen. Aber ich hab sowas noch nie gefunden. Ich habe mit der Bio-Company gleich mal Seitan-Bratwurst, was Scheußliches habe ich noch nie gegessen.
Ist ja trocken.
Es ist Glückssache, offensichtlich. Ja. Aber sie kriegen...
Man muss es halt gut machen.
Es ist vom Biss schön, es ist wundervoll gewürzt. Ja.
Ein Feinschmecker spricht. Aber nur über die Küche, man müsste mit ihnen eigentlich eine Kochsendung machen.
Ja,
wir sind da übers Alter hingekommen, weil ich eigentlich wissen wollte, ob sie auch sowas haben wie andere ältere Menschen, die dann so das Gefühl haben, ich muss jetzt noch mal was machen, was zustande bringen, was so meine Lebenserfahrung zusammenfasst. Nicht ein kleines Buch, sondern irgendein großes Buch machen. Haben Sie auch so ein Projekt?
Ja, aber nicht, weil mich der Ehrgeiz zwickt, sondern ich habe ja Philosophie im Nebenfach studiert. Das macht mir auch immer Spaß gemacht. Also,
und wenn man Ihre Geschichten liest, das finde ich ja eine sehr spannende Kombination. Ich habe heute früh erst wieder zu meiner Frau gesagt, ich verstehe diesen Mann nicht. Der kann die Zote und man merkt in jedem zweiten Satz, der hat auch Philosophie studiert. Aber was ist das Projekt?
Wittgenstein hat gesagt, man könnte die Geschichte der Philosophie in Witzen erzählen.
Ja.
Es gibt auch so etwas, das heißt das Schnabeltier. Etwas über 20 Jahre alt. Mhm. Haben zwei Philosophen gemacht. Auch schön, aber die Witze sind
halt Philosophen.
Altbacken. Und Slavoj Žižek hat ein Witzbuch gemacht. Aha. Unfassbar versaute, ordinäre, wunderschöne Witze.
Kroatischer Philosoph, deutschsprachig.
Ja. Und da hat er aber so ein Stichwort, was man dann bei Hegel, also das hat er sehr lieblos gemacht, aber die Witze sind klasse. Es gibt aber eine ganze Menge Literatur, die in die Richtung geht und ich habe für meinen Geschmack, also ich habe meine Zwischenprüfung über Kants kategorischen Imperativ gemacht. Kant schreibt Sätze, für die man einen halben Tag braucht. Ich liebe die Vorsokratiker und Plato, Aristoteles, das lässt sich alles gut lesen. Dann die Stoiker, Seneca, Epiktet, Marc Aurel, wobei das sind auch, hat er immer Krieg geführt und zwischen zwei Scharmützeln hat er dann eine Sentenz abgesondert in seinem Tagebuch. Aber es ist eine interessante, Stoizismus ist eine interessante und sehr moderne, im Moment sehr moderne.
Ja.
Geschichte. Aber ich finde so, es gibt Philosophen, die man auch schön lesen kann. Also Popper war sehr gut lesbar.
Ja.
Paul Feierabend.
Der klingt von der Stimme so wie Sie.
Wer, Popper?
Popper.
Echt?
Ja.
Aber ich mache doch Englisch, ne?
Natürlich, ja. Aber vom Sprachklang.
Ach, guck.
Ich liebe das, wenn der Dinge vorliest.
Muss ich mal im Internet gucken.
Ist großartig.
Also Paul Feierabend finde ich sowieso ein sehr interessanter Mann mit Anything Goes. Der war ja Assistent bei Popper, haben sich dann zerstritten und hat da eben sein Ding gemacht. Aber so
Aber was machen Sie jetzt? Ich habe es noch nicht verstanden.
Ich mache das. Also ich nehme
witzige Philosophie, Philosophie
witzig. Ich nehme eine Sentenz, meinetwegen Aristoteles, dass seine Definition das So-Sein und das Wie-Sein. Also ein Stuhl.
Ja.
Es ist eine Sitzfläche. Das ist sein Telos, sein Zweck.
Ja.
Das habe ich dann genannt das Wieso-Sein.
Ja.
Und da nimmt man dann Witze, die in diesen, man erklärt das erstmal und dann einen Witz, der es deutlicher macht oder einfach dazu schön passt. Mhm. Und das, diese Einheit. Bin mir nur nicht sicher, dass das ein Bühnenprogramm ergibt, weil das ist natürlich nicht ganz anspruchslos. Und das muss
doch auch nicht immer ein Bühnenprogramm geben.
Doch, dafür schreibe ich ja. Sonst stehe ich ja dann ohne. Also ich habe schon eine Menge daran rumgespielt, bin mir noch nicht ganz sicher, wo es hingehen soll. Ich habe auch keinen Termin dafür. Aber das ist mein Opus Magnum, hoffe ich zumindest. Mhm. Ansonsten gibt es natürlich einen Nachfolger für dieses Buch in 3 Jahren, damit ich wieder ein Bühnenprogramm habe. Mhm. Das ist auch so gut wie fertig.
Das ist jetzt schon so gut wie fertig.
Ja, nützt natürlich nichts. Ich habe einfach keine Lust.
Weil Sie schreiben ja jeden Tag, na klar.
Dass Sie sagen, so jetzt, Ende des Monats muss das fertig sein. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich liefere lieber aktuelle Sachen nach. Mhm. Ich habe auch kein Problem damit. Ich mache natürlich, jede Lesung fängt natürlich mit irgendwas Aktuellem, wirklich Aktuellem, was ich aus der Zeitung habe, damit die Leute sich da auch ein bisschen abgeholt. Mhm. Und nicht sagen, er kommt mit seiner alten Scheiße an. Na, ja. Sondern. Und ich versuche natürlich auch andere Unterhaltungs. Ich habe eine ganz kleine Gitarre dabei und wo sich das an. Meine Frau und ich, wir schreiben Gedichte im Urlaub, im Pool. Also, mal gucken. Haben wir auch wieder mal Pool. Wo sind sie denn? Poolgedichte. PC 6 in der Poatenpoker. Ach, wo stehen denn die Poolgedichte?
Soll ich suchen? Ich habe es elektronisch.
Naja, das wäre.
Da kann man ja so eine Suche.
Ja. Aber.
Pool. Poolgedichte.
Seite?
Seite 36. Nee. Kann.
Gut.
Nee, das ist nicht. Nee, Poolgedichte, das ist hier. Seite 185.
Ja, das
jedes Jahr im Urlaub machen meine Frau und ich im Pool Wassergymnastik mit Nudel und anderen geriatrischen Sportgeräten.
Was das haben Sie gesagt?
Ist langweilig. 86.
Ja. Und das mache ich dann mit meiner kleinen Gitarre, dann singe ich diese. Ein dicker Ring schmückt manchen Finger. Ein Tattoo schmückt manche Dinger. Ein Herpes schmückt hingegen kaum. Der Opa schmückt den Weihnachtsbaum. Liegt der Eintopf schwer im Magen, würde Johann Lafer sagen. So wahr ich Johann Lafer heiße, dieser Eintopf ist echt scheiße.
Ja, das macht Ihre Frau auch.
Die ja, wir
ist auch dabei.
Wir sitzen dann eine Stunde mit der Nudel und anderen zugange, das ist ja stinklangweilig. Wir machen einmal Gedichte zusammen, die wir natürlich dann sofort aufschreiben muss, sonst sind die ja weg. Mhm. Und wir machen Mnemotechnik, Gedächtnis.
Training mit sich fit bleiben.
Training. Okay. Und dann wir merken uns zum Beispiel 20 Items und den Preis. Die Zahlen macht man ja nach der sogenannten Major-Methode.
Ich bin komplett ahnungslos.
Also eine Harke zu 14,50 Euro.
Ja.
Und dann haben wir 20 diese Begriffspaare und die fragen wir uns dann ab. Was war Nummer 13?
Eine Harke zu 14,50 Euro. Und dann gibt es noch ein Brett zu 3,85
Euro. Eine Hilti für 20,40 Euro.
Ach, kriegen Sie keine Hilti?
Nein, natürlich nicht. Aber
ja. Eben, das Alter war so ein Stichpunkt für mich, gar nicht deshalb, sondern weil ich mir überlegt habe, wir haben es ja schon mal getroffen, da haben Sie erzählt, dass Sie in Ihrer Wohnung unendlich viele Bücher stehen haben.
Sind jetzt mehr.
Ich hatte es befürchtet. Erzeugt das so einen Druck? nach dem Motto, wie alt muss ich eigentlich werden, um diese ganzen Bücher noch zu lesen?
Also, ich hab da eine Störung im Kopf. Ich kann an keiner Buchhandlung vorbeigehen und ich habe zwei sehr gute Buchhandlungen, sehr gut geführte Buchhandlungen mit einer tollen Philosophieabteilung. Und das ist eine Literatur, die hat Literaturgeschichte studiert, eine Russin, tolle Frau, die weiß, wie ich ticke. Und sagt, ich habe was für Sie.
Und die weiß, der Jürgen
nimmt es. Ihr habt wirklich tolle Sachen auf diese Weise kennengelernt. Und naja, das stapelt sich, also die Regale sind deckenhoch in allen Zimmern und die Ungelesenen stehen, es ist halt auch sehr viel Philosophie. Ich bin jetzt dazu übergegangen, habe auch schon festgestellt, dass ich Dinge doppelt gekauft habe, weil ich natürlich nicht sofort dazu komme. Und natürlich bleibt es ja dann ein fremdes Buch. Und wenn ich es woanders wiedersehe, ach, das ist ja ein tolles. Also es hat Anflüge von einer Störung. Aber ich versuche jetzt Platz zu schaffen, indem ich irgendwas nehme, lese 20 Seiten, wenn ich dann sehr sicher bin, dass mich das Buch nicht weiterbringt oder mir keinen Spaß macht, kommt das in die Tasche, nehme ich dann beim nächsten Mal zur Friseurin, die hat ein Regal oder im Supermarkt gibt es das auch, wo man die hinstellt. Ich würde nie ein Buch wegschmeißen. Ich könnte auch Dennis Scheck jedes Mal in den Sack treten, wenn er diese Bücher in die Tonne schmeißt. Das ist eine unfassbare Herzlosigkeit für jemanden, der angeblich Bücher liest. Aber gut, sein Problem.
Ja. Also Sie versuchen dieses Problem, dass diese Stapel da liegen.
Ich versuche sie abzubauen.
Auf diese Weise abzubauen.
Aber
was macht ein Buch gut für Sie? Was ist was Sie dann über die 20 Seiten rauslesen lässt?
Also in erster Linie der Stil. Und das hat nichts damit zu tun, wie alt es ist. Ich habe jetzt ein wunderbares Buch gefunden. Das ist 22 erschienen. Autor, Franzose, ganz schwieriger Name. Das Buch heißt Silbermann. Sein Schülerroman, ein kleiner, wenig, also nicht mal 200 Seiten.
Geht nicht um Orgeln. Geht nicht um Orgeln.
Nee, der Junge heißt Silbermann und ist ein jüdisches Kind. Und der Protagonist ist ein Klassenkamerad, der aus dem Bildungsbürgertum kommt und sich mit dem anfreunden, mit dem Silbermann, der wird halt von den anderen gemobbt, getriezt, sehr brutal auch, und er stellt sich ihm an die Seite. Das heißt, Schülerroman so, erinnert irgendwo ein bisschen an Törleß und es ist halt ein frühes Zeugnis von dem Antisemitismus, spielt halt in Österreich. Aber stilistisch wunderbar. Also, oder mein anderer Buchhändler hat mir geschenkt von Inge Merkel, ist eine Altsprachlerin, die promoviert hat in alten Sprachen und aber dann in den Schuldienst gegangen ist als Griechisch und oder Latein oder beides und Deutschlehrerin und mit 60 angefangen hat zu schreiben. Und
sie heißt wirklich Inge Merkel?
Die heißt Inge Merkel.
Okay.
Und sie hat, ich glaube, 7 Bücher geschrieben und er hatte mir geschenkt eine ganz gewöhnliche Ehe. Und das ist die Geschichte von Odysseus und Penelope. Aus Paarsicht geschrieben, also natürlich aus weiblicher Sicht. Ich bin noch nicht so sehr weit, aber es ist zauberhaft. Es ist wirklich zauberhaft.
Und es kommt also offenkundig bei Ihnen nicht auf den Inhalt an, sondern auf den Stil.
Der Inhalt interessiert mich natürlich, weil ich meine, Odyssee, ja. Ilias, Homer, das habe ich ja im Original. Ich kann ja auch noch ein bisschen vom Anfang der Odyssee auf Griechisch, da gebe ich auch immer mit an. Da gibt es zum Beispiel von Margaret Atwood auch eine Geschichte und die hängt sich an der Tatsache auf, dass ja als Odysseus zurückkam, er mit Telemach, seinem Sohn, zusammen, also die Freier ermordet hat, unbewaffnete, und dann haben sie 14 Mägde, die sich ja vermutlich vergewaltigt wurden, aber sich mit denen eingelassen haben oder eben aufgehängt. Das ist Margaret Atwoods Thema. Mhm. Das ist ja ein Aspekt, der nie auftaucht.
Mhm. Weil Frauen waren nicht wichtig.
Ja. Also sowas, da gibt es von, wie heißt der denn? Ich glaube, Wolfsohn. Hinreißende Geschichte. Ist auch ein Grekist an der Uni. Und der macht auch eine Vorlesung über die Odyssee und sein 80-jähriger Vater, der eigentlich Mathematiker ist, kommt als Gasthörer und fängt aber an rumzustänkern, also über Odysseus, ja, schöner Held, und wiegelt dann die anderen Studenten noch. Also das ist einerseits, bleibt es natürlich am Thema Odyssee, und andererseits ist das auch der hinreißende Vater-Sohn.
Und da sind wir wieder bei dieser Kombination, die Sie suchen für Ihr Opus Magnum?
Nein, sowas lese ich einfach, das macht mir einfach Spaß vom Sujet her. Ich habe auch meine Lieblings-Action-Autoren. Meine Frau und ich, wir sind beide Lee Child-Fan mit seinem, wie heißt er, den Tom Cruise immer spielt, obwohl er ja nur 1,50 ist. Reacher.
Okay,
ich bin Reacher raus. Heißt er.
Okay, ja.
Ist sehr
gar
schön.
Nicht mein Sujet?
Gar nicht? Nicht. Schön hart.
Ist nicht so meins.
Nicht? Was lesen Sie? Krimis?
Ich lese überhaupt gar keine Krimis.
Auch nicht? Es gibt doch wunderschöne.
Also jetzt auch, ich lese ungern Krimis.
Kulinarische Krimis, die im Koch.
Ich hörte davon, als ich mich mit Jürgen von der Lippe erneut beschäftigte, dass es kulinarische Krimis gibt.
Ja,
und ich gebe zu, es hat mir Lust gemacht, es zu probieren.
Die gibt es nur noch antiquarisch, der sich aufgehängt hat, der Franzose, der Les Halles hatte in New York. Der auch diese ganzen Reisen gemacht hat. Das wird jetzt schlimm mit dem Namen vergessen.
Es ist hier auch völlig wurscht.
Ja.
Es ist jetzt
Obwohl, hier dann hätte man es sagen, hätten die Leute es googeln können.
Und hätten
es gibt, man kann sich ja jedes Buch antiquarisch vom Buchhändler besorgen lassen.
Ja, in der guten Buchhandlung.
Überall.
Sie gehen in die kleine Buchhandlung, aber nicht ins Kaufhaus.
Nein, ins Kaufhaus. Ich gehe natürlich auch in die großen Ketten. Das ist halt, die haben halt, obwohl sie auch jetzt schon solche Empfehlungstische machen, wie das die kleinen Buchhandlungen, so liebevoll beschriftet, bisschen Inhaltsangabe und so Spezialitäten. Das reizt mich natürlich mehr. Das ist im Osten natürlich immer noch mit dem Fokus auf den Ostautoren. Da habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, wo es war, da habe ich einen, Mensch, wie hieß der denn jetzt? Aber das ist hinreißend. Der ist so ein Satiriker, war ein Ost oder ist vielleicht noch aktiv und hat alle Begegnungen, die er so in seinem ganzen Leben hatte mit Künstlern und anderen, das hat er so gebündelt und lässt das alles in einem Café spielen. Mhm. Und das ist sehr, sehr schön. Das macht mir ja gar nichts. Das klingt so ein bisschen antiquiert, aber das finde ich schön. Das passt auch dazu. Das ist ein wunderbares Buch, wenn man selbst im Café sitzt. Ganz großartig.
Ich würde jetzt am liebsten sagen, Jürgen von der Lippe ist der Reich-Ranicki ohne schlechte Laune.
Ach, schlechte Laune? Der konnte ja wirklich witzig sein. Werde nie vergessen, da hatten die Sabbath Theater von Roth unglaublich versautes Buch. Geht einfach nur ums. Und da sagte Reich-Ranicki, ficken. Und Karasek war völlig entsetzt. Das können Sie doch nicht. Und Reich-Ranicki, ficken, ficken, ficken. Das werde ich nie vergessen. Sigurd Löffler war natürlich auch nicht begeistert. Ja.
Ja.
Nein, das war schon eine tolle Literatursendung.
So, jetzt gucke ich auf die Uhr. jetzt müssen wir in die Schlusskurve fliegen. Und eine Sache ist mir nachgegangen, als ich das gelesen habe. Sie haben auf Ihren Freund, den großen Karl Dall, also nicht nur körperlich groß, sondern auch eine Fernsehgröße, haben Sie einen berührenden Nachruf geschrieben, so richtig Jürgen von der Lippe-Style. Der endet mit diesem Satz: Ich hoffe, man sieht sich, dein Jürgen. Dann ist von der katholischen Jugend noch irgendwas übrig.
Naja, ich habe, es gibt ja auch den, irgendein Geistlicher sagte mir mal, sehr, sehr, sehr witziger Typ: einmal katholisch, immer katholisch, da mag was dran sein. Ich war ja ein sehr frommes Kind, weil mich das auch alles sehr, ja. Und das war bis kurz nach dem Bund. Dann kam das Philosophiestudium und dann, ich glaubte mir nicht, mir selber nicht mehr, wenn ich jemandem erklärte, warum ich sonntags in die Kirche gehe. Das heißt jetzt nicht, ich glaube nicht an Gott, heißt nicht, dass ich Atheist bin. Ich bin Agnostiker, weil philosophisch gesehen lässt sich weder der eine noch der andere Standpunkt beweisen. Es ist, man muss...
Eine Glaubenssache.
Ja, man muss das machen, wobei man sich gut fühlt. Und wenn sich jemand beim Glauben gut fühlt, dass man jetzt das Alte Testament, diese heiligen Schriften, das sind natürlich Zeugnisse. Das ist Menschenwerk, aber das ist natürlich auch faszinierend zu lesen. Mhm. Aber dass Gott so aussieht, das wird niemand ernsthaft annehmen. Aber wir reden ja hier, ob es eine Macht gibt, eine Kraft gibt, die das irgendwie verantwortet, was wir hier haben, was ja nicht nur positiv ist. Das muss jeder machen, wie er will. Ich würde nie jemanden anfeinden, weil er sagt, ich bin ein gläubiger Mensch. Überhaupt nicht. Und dieser Topos, dass es vielleicht ein Leben nach dem Tode gibt oder dass man sich irgendwo wieder sieht, das ist so drin. Vor allen Dingen, wenn man schon Menschen, liebe Menschen verloren hat. Damit habe ich auch schon mehrfach gearbeitet. Das würde ich auch nicht aufgeben wollen. Auch wenn das nicht unbedingt meine Überzeugung ist, weil das einfach das Einzige ist, was man jemandem, der so einen Verlust gerade hatte, was ihn trösten kann. Was anderes gibt es ja nicht. Ich kann dir noch nicht sagen, ja, Mensch, schrecklich, das war's jetzt. Musst du gucken, wie du klarkommst. Aber zu sagen, ja, vielleicht sieht man sich's wieder, wer weiß es denn? Und sich dann darauf freuen. Es geht doch nur darum, irgendetwas gegen diesen frischen Schmerz zu tun.
Verknüpfen Sie irgendeine Hoffnung damit?
Nicht wirklich, aber ich bin mir auch nicht wirklich sicher.
Jürgen von der Lippe, der alte Ministrant. Was ist Ihr aktueller Anrufbeantworterspruch? Das ist jetzt die letzte Frage. In Ihrem Buch tauchen so großartige Anrufbeantwortersprüche.
Das ist immer noch auf dem Festnetztelefon. Ich habe gerade eine Marienerscheinung. Der ist immer noch drauf.
Ich habe gerade eine Marienerscheinung und kann deshalb nicht ans Telefon gehen. Sobald Maria weg ist, rufe ich zurück.
Ja.
Ist es nicht schön?
Ja, es ist.
Das ist immer noch da drauf.
Ja, das ist eigentlich der schönste von denen.
Ja.
Wobei auch schön ist, ich wusste, dass sie anrufen, deswegen bin ich auch abgehauen. Finde ich auch nicht schlecht.
Der geht noch weiter. Den habe ich mir auch kopiert. Sie hören gleich einen Piepton, danach können Sie etwas sagen und das wird aufgezeichnet, sodass ich es hören kann, wann ich will, wenn ich will. Und vielleicht rufe ich sogar zurück. Das wird sich zeigen.
Ja.
Vielleicht ruft er zurück. Sie können ihn aber einfach buchen. Gehen Sie in sein Programm. Jürgen von der Lippe ist zu Gast. Eine ganze Zeit. Ich habe es vorhin schon runtergerattert. Vielfach hintereinander. Bei ihm auf der Seite finden Sie das auch. Und ansonsten ist er auch häufiger in unserer Nähe. Vielen Dank, Jürgen von der Lippe.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Wir haben den Prinzen zur Lippe und er ist Jürgen von der Lippe.
Nicht im traditionellen
Sinne adelig, aber von Adel. Lippe. Ja. So ist es. Nach dem Fluss. Von der Lippe an die Spree. Jürgen von der Lippe. Dankeschön.
Ich habe zu danken.
Und wenn Sie nach guter Unterhaltung von und mit Jürgen von der Lippe noch ein bisschen weiter Freude haben wollen, zumal Jürgen von der Lippe ja auch ein Kind geblieben ist, suchen Sie sich doch hier in der ARD einfach den Krümel-Podcast. Lauter witzige Geschichten für alle großen Kleinen und alle kleinen Großen mit Hasenmädchen Grünäuglein, Wichtelwilli und mir immer als Opfer verrücktester Ideen.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.